Das ist aber genau das, also an dem Punkt, genau das ist immer meine Antwort, wenn ich das gefragt werde. Wenn ich sage, naja, Segregation, soziale Benachteiligung löst man nicht unbedingt dadurch, dass man zu den Segregierten jetzt noch eine andere Gruppe ansiedelt und versucht, künstlich Durchmischung herzustellen, sondern indem man sich um die Probleme der Leute kümmert und um die systematischen Ungleichheiten, die Benachteiligung, eben die unterschiedlichen Zugänge zu Arbeitsmarkt, zu Gesundheit, zu Wohnen. Zu einfach allem, was sozusagen zu Lebensverhältnissen gehört, die ein gewisses, die einem Standard in unserer Gesellschaft entsprechen. Und diese Benachteiligung muss man angehen. Und das macht man nicht, indem man Wohnraum für die privilegierte Gruppe aus, meinetwegen der Innenstadt, auch dort jetzt schafft.
Music Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Hallo André.
Hallo Daniel.
Happy Birthday.
Happy Birthday? Warum?
Ja, es ist unser einjähriges.
Nein.
Ja, doch, am
Ein
10.
Jahr?
Ja.
Wir quatschen schon ein Jahr über Musik und Soziologie?
Genau, ein Jahr lang innovativ. Zwei weiße Dudes reden über Zeugs.
Und laden sich manchmal jemand ein.
Ja.
Schön. Ach toll, das ist ja schön.
Genau, am 10. Mai. 10. Mai gab es die erste Folge letztes Jahr mit Sirin Zalikutluk, die zum Geburtstag quasi gerade gestern oder vorgestern ein langes Interview im Spiegel gegeben hat über genau das Thema, was wir hier besprochen haben im Podcast,
Ja.
über Religion und Arbeitsmarkt und Religion am Arbeitsplatz und Diskriminierung durch rassistische Zuschreibungen.
Tja, na, das hört nicht auf, aktuell zu sein, ne? Ach, ich bin ganz, ganz baff, dass du sagst, wir treffen uns ja schon seit einem Jahr regelmäßig, weil das kommt mir so kurzweilig vor. Ich habe auch wirklich immer wieder neue Lust und bin immer wieder gespannt auf die Leute, und habe auch aus jeder Folge bisher was mitgenommen, wo ich gesagt habe, krass, das habe ich vorher noch nicht so gesehen oder irgendein Detail wieder entdeckt an einem Song oder so.
Ja, geht mir ganz genauso, geht mir ganz genauso. Was machen wir hier? Wir reden über Sozialwissenschaften, über Themen aus den Sozialwissenschaften und spielen uns dabei Musik vor, die uns dann sozusagen motiviert, über ein bestimmtes Thema vertiefend zu sprechen. Das ist Music Sociology. Und das haben wir jetzt in zwei Staffeln gemacht. Die erste Staffel war zum Thema Integration und Migration. Und die zweite Staffel war jetzt zum Thema sozialer Ungleichheit. Und wir lassen uns das immer nicht nehmen, wir beide, dass wir dann, nachdem wir all unsere Gäste da hatten, dass wir beide nochmal so ein Staffelfinale besprechen, ohne Gast.
Genau. Und ich dachte, dazu gratulierst du mir eigentlich, da wir jetzt sozusagen heute Staffelfinale haben.
Ja.
Die letzte Folge zum Thema Ungleichheit, diesmal ohne Gast, aber dafür bringen Daniel und ich uns gegenseitig Songs mit, von denen wir noch nicht wissen, welche das sind. Ich weiß nicht, was Daniel mir mitgebracht hat. Ich habe zwei rausgesucht. Ich bin schon ganz aufgeregt, will die unbedingt spielen.
Ja.
Und von denen weiß wiederum Daniel nicht, was es ist.
Genau. Genau. Und wir bauen einfach dann immer wieder ein bisschen ein, dass wir nochmal über die einzelnen Folgen reden. Wen hatten wir da? Wir hatten Stefan Lessenich da. Da ging es um Pizza. Dann hatten wir Arne Kövel, Hamburger oder Rostocker Schule. Da läuft tatsächlich seitdem läuft bei mir regelmäßig Pöbel MC.
Ja, habe ich auch nochmal ganz neu entdeckt dadurch. Ich
Genau.
kannte den vorher nur von Plakaten, ehrlich gesagt. Und
Ja.
Arne hat mir den ja oft auf den Plattenteller gelegt, sozusagen.
Genau, dann hatten wir Heinz Bude. Da warst du leider krank. Da ist die Folge leider nur mit mir. Eine Folge, die auch sehr gut gehört wurde, tatsächlich. Also das fanden die Leute interessant. Und wir haben die hoffnungsvolle Soziologie genannt.
Genau. Und viel darüber diskutiert, ja, was Soziologie eigentlich soll, was sie für einen Auftrag hat, über die reine Wissenschaft hinaus und die reine Lehre, über ja, Wissenschaftskommunikation auch ein Stück weit, ne?
Und eigentlich in den drei Folgen, also sowohl in der Folge mit Heinz Bude als auch dann mit Jana Günther und Hannah Haag, haben wir eigentlich immer viel über Protest und Revolution gesprochen. Das fand ich auch interessant. Also soziale Ungleichheit war ja eigentlich das Thema, aber irgendwie ging es ganz oft auch um Veränderung, also wie man Gesellschaft verändert.
Stimmt, es war eine sehr rebellische Staffel, was wahrscheinlich das Thema Ungleichheit auch so mit sich bringt, dass das eben etwas ist, was sehr moralisch auch aufgeladen ist und kein Thema wie jedes andere, sondern eins, wozu man meistens oder sehr schnell eine klare Position auch entwickelt. Ja. Ungleichheit nahe an Ungerechtigkeit auch.
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt ja sozusagen einerseits diesen Anspruch der Soziologie oder der Sozialwissenschaften, wertneutral erstmal überhaupt nur zu forschen. Ja, und dann findet man halt raus, wie sozial ungleich eben auch so ein reicher Staat wie die wie der deutsche Staat doch immer noch ist. Also das ist dann, ne, das ist dann irgendwie das Forschungsergebnis. Und offensichtlich gibt es dann aber doch bei den meisten von unseren KollegInnen und sicherlich auch bei uns selbst schon auch dann immer den Wunsch auch darüber nachzudenken, wie, ne, was man so ändern könnte. Und meine These ist ja, unser Konzept dieses Podcasts sorgt eben auch dafür, dass sie dann mehr über Revolution nachdenken, weil Musik natürlich einfach genau das Medium ist, was das vielleicht etwas besser bedient als der schnöde Journal-Artikel, den man denn schreibt.
Das stimmt natürlich. Und Musik wird natürlich auch dann interessant, jedenfalls merkte ich das in unseren Folgen auch immer wieder, wenn sie halt eine Haltung transportiert. Also dann wird sie überhaupt erst relevant und nicht nur reines Hintergrundrauschen oder so, sondern da steht dann auf einmal eine Position im Raum und zu der muss man sich verhalten. Das provoziert einen, das triggert einen oder so. Zu der müssen wir uns als Forschende, wenn wir jetzt darüber reden, wenn wir Musik mitbringen, ja eben auch verhalten. Also ich höre einen Song, ich will dazu sagen, was hat das mit mir, mit meinem Leben oder mit meiner Forschung zu tun? Und wenn der Song eine Protesthaltung oder irgendwie eine Ungleichheit thematisiert mit einer Meinung verbunden, muss ich mich ja zwangsläufig auch dazu äußern. Ja. Ich gehe da mit deiner These, will ich damit sagen.
Ja. Und dann hatten wir noch Martina Lenatas ganz zum Schluss. Die
Pink ist fair.
Pink ist fair, haben wir sie Folge genannt, weil wir sowohl Peter Fox dabei hatten als auch Nura. Und die beiden Songs haben wir zusammen gemischt. Und Martina war natürlich deswegen auch nochmal ein guter Abschlussgästin, weil sie eine Internetseite betreibt, ungleichheit.info, wo sie dieses Ungleichheitsthema mit ganz vielen statistischen Daten nochmal aufmacht.
Das stimmt. Ich gucke gerade hier nochmal über die Titel unserer Folgen. Also mein absoluter Favorit ist ja Frauen, Männer, Revolutionen, die Folge mit Hannah Haag. Das fasst die Folge auch wirklich gut zusammen. Wir haben über Frauen gesprochen, wir haben lange auch über Männer gesprochen dann und am Ende über Revolutionen. Und angefangen hat es mit Stefan Lessenich und der Scheibe mit Käse oder der Käsescheibe, die alles zusammenhält.
Das war der Song, den wir zum Schluss noch mit reingenommen haben, wo wir eigentlich dachten, wir haben keine Zeit mehr, die Antilopen-Gang. Und was ich auch total interessant finde, wir haben jetzt zwei Staffeln gemacht. Wir hatten jetzt insgesamt 11 Gäste. Mhm. Und wir hatten bisher nur einmal den Fall, dass zweimal der gleiche Song vorgeschlagen wurde. Und zwar hat Heinz Bude auch Talking About Revolution vorgeschlagen.
Tracy Chapman.
Genau, von Tracy Chapman, sowie auch Hannah. Und bei Heinz Bude hat es nicht mehr reingepasst, weil er so viele Songs vorgeschlagen hatte, dass wir dann nicht mehr ihn reingenommen hatten. Dann hat ihn Hannah nochmal vorgeschlagen. Aber sonst haben wir einen sehr weit gefächerten Musikgeschmack auch bisher. Ist jetzt nicht so, dass alle immer mit den gleichen Songs kommen. Und die Frage wie an dich wäre ja vielleicht für deinen ersten Song, den wir jetzt gleich anspielen, hat sich deine Songauswahl, die du vor Beginn der Staffel hattest, nochmal geändert durch die Staffel oder hat sich dein Song beibehalten, den du seit Anfang an im Kopf hast?
Ich hatte immer mal wieder andere Songs während der Staffel im Kopf, wo ich dachte, ja, das nehme ich unbedingt am Ende, damit werde ich dich überraschen. Das hat immer gewechselt, aber gab da keine Überschneidungen zu den Songs, die uns mitgebracht wurden. Aber es gab dann natürlich so noch Wechsel im Sinne von, naja gut, ein bestimmter Song, den ich mir eigentlich mal überlegt hatte, der thematisiert schon etwas, worüber wir schon gesprochen haben. Ich hatte irgendwie am Anfang mehr so Punkrock im Gepäck. Und da haben wir mit Arne aber schon viel drüber gesprochen und bin dann noch mal ein bisschen zu einem anderen Genre gekommen dadurch. Bei dir? Hast du deine Musikauswahl?
Mein Song den eine Song, den ich von Anfang an hatte, hat sich nicht verändert, wurde auch noch nicht genannt, werde ich heute nehmen. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr drüber zu sagen, aber wir haben uns gerade ja spontan entschieden, dass wir zwei Songs mitbringen. Und der zweite Song ist durch die Folge mit Stefan Lessenich wieder in meinen Kopf gekommen. Aber sage ich noch nicht, welcher es ist. Erstmal sagst du, welcher dein erster Song ist.
Okay, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ich schicke dir jetzt einfach einen Link. Wir sind ja hier nur im digitalen Raum zusammen. Und dann hörst du dir den an, wir hören den gemeinsam und treffen uns dann gleich wieder.
Auf der Bühne, wo gerade eben Jeremias gespielt hat. Euer Indie heißt nicht Independent und Anti, sondern erstmal Indien reiselt, rennt nach dem Abi. Ihr seid alles Tempo, Baby, seid auf blaue Haken. Sagen, ich bin nicht mehr down und glaub, doch hab schon Haus und Garten. Ja. Ihr seid alles Tempo, Baby, seid Independent, seht es da. Eure Eltern haben ein Vergleich bei Wikipedia. Ihr seid alles.
Ja, strange.
Inwiefern?
Also erstmal finde ich, dass Grimm 104 sowieso eine besondere Art hat zu rappen. Dann ist mir überhaupt nicht klar, was der blaue, was blauer Eintrag bei Wikipedia bedeutet.
Ich habe recherchiert. Kann ich gleich alles aufklären.
Dann finde ich, also er spricht natürlich auch irgendwie auch was an, wo ich mich selbst gerade irgendwie hier und da wiederfinde. Ne? Also ich meine, das ist ja irgendwie wir. Und frag mich aber ein bisschen, ob er nicht, ich kenne seine Biografie nicht so gut, wie viel er nicht auch ein bisschen auch er selbst ist an dieser Kritik ja. daran, dass er redet über irgendwie über soziale Ungleichheit und eigentlich wisst ihr gar nicht, worüber ihr sprecht. Ihr habt es doch gar nicht wirklich erfahren. Das, darum geht es ja mehr oder weniger. Was ist Nepo?
Ja, habe ich auch recherchieren müssen. Das ist ein Slangwort, Nepo Baby. Nepo Baby ist jemand, der Kind oder Neffe von ist und daraus einen gewissen Vorteil hat. Und interessanterweise gibt es das Wort auch im Deutschen, das heißt Nepotismus und ist ein anderes Wort für Vetternwirtschaft. Und es gibt im Lateinischen auch das Wort Nepo, sagt Wikipedia, und das ist ein Neffe von. Und das ist irgendwie zu Slang geworden, wo mir unklar ist, die Wurzel ist mir noch nicht klar, wie das quasi in so eine Slang-Sprache geraten ist. Aber wo das sozusagen ursprünglich halt schon so ein belächelnder Begriff für so ein Söhnchen oder Töchterchen oder eben eine Neffin eines reichen Onkels, die dadurch halt
reicher Vorteile Vati, sondern ein reicher Onkel.
Ja, genau. Das ist der Nepo, ist der Onkel. Mhm. Und genau, Grimm 104, hast du schon gesagt, ist eine Hälfte von zugezogen maskulin. Die andere Hälfte, mit dem hast du auch schon gesprochen, ne?
Anderen Podcast.
In deinem anderen Podcast.
Testo.
Testo, genau, ja. aka Henrik Bolz. Und ich finde, ich bin ein heimlicher Grimm-Fan. Ich finde dieses wilde Ungestüme irgendwie, was er da so manchmal raushaut, sehr, sehr schön. Und diesen Text, dieses Lied, also kam relativ schnell zu mir irgendwie, also ich habe das gehört, ist von seinem letzten Album Ende 2023 erschienen und ich wusste irgendwie intuitiv, dass es irgendwie scheint der Hit auf dem Album zu sein und je öfter ich das gehört habe, desto genialer fand ich das und in Vorbereitung auf heute habe ich nochmal geguckt, was da für Codes drinstehen und auch ganz viel nochmal gegoogelt, unter anderem, was ist überhaupt ein Nepo Baby da sind einige Diamanten drin versteckt. Also zum Beispiel, ich erkenne den Remover. Also du kannst Leid und Elend LARPen, ich erkenne den Remover. Also LARP, Live Action Roleplay, und du kannst Leid und Elend quasi spielen. Ich erkenne den Remover, und ein Remover, musste ich googeln, ist ein Alu-Koffer, und zwar ein verdammt teurer. Also so ein Rollkoffer. Sowas steckt da drin. Dann diese Wahnsinnszeile, ich erkenne den Geruch von Stall und Stallgeruch und weiß, da gibt es einen Unterschied wie Bulimie und Magersucht. Es riecht natürlich irgendwo nach Stall, da hat man einen gewissen Geruch nach Tier im Kopf. Stallgeruch ist aber was ganz anderes. Und dann habe ich habe dir einen Link geschickt zu dem Text, da muss ich auch sehr lachen, Genius.com, und das ist so eine Seite, da werden auch oft so Textpassagen erklärt. Und wenn man auf die Zeile klickt, wird man tatsächlich von demjenigen, der das da wikimäßig behandelt hat, zu Jens, heißt er Jens Hartmann, dem Elitenforscher weitergeleitet. Michael Hartmann. Also die Leute, die sich mit dem Text beschäftigt haben, kommen auf die gleiche Ungleichheitsspur wie wir. Allein, dann fängt das an mit Junge von und zu's verprassen im Wustor, so ein hipper Szeneladen, das Gold von Nazi-Oper, hat man gleich wieder eine Assoziation zu Erbschaften, Weitergabe von Vermögen und so weiter. Und er hat wiederum nur Respekt vor Graf Grimm und Marie Bodmer. Musste ich auch googeln, wer ist Marie Bodmer. Und das ist eine junge Musikerin, die kurz vor ihrem Debütalbum steht, die ich sofort lieben gelernt habe, weil sie ein Lied hat, das heißt Bodmer Schloss. Und die ist adlig, hat einen Adelstitel, ist wohl irgendwie auch mit der Königin von Dänemark verwandt, aber hat außer dem Titel keinerlei Status. Und muss sich überall erklären, dass sie eigentlich, also alle denken, ich bin ein Rich Kid, aber sie sagt, sie ist Gräfin von gar nichts. Und darüber hat sie auch einen Song. Baut er hier ein. Großartige Entdeckung, kann man gleich weiter hören. Was ich nicht entschlüsseln konnte, ist, dass er über Arthouse-MCs redet, deren Vater Chef bei Haribo war. Da würde ich mich sehr über Zusendungen und schlaue Hinweise aus unserer Community freuen. MCs. Welcher Arthouse-MC, also welcher MC, Sohn oder Tochter vom Haribo-Chef ist? Gibt's bestimmt. Oder er hat sich's ausgedacht.
Also ich hätte zumindest ja eine Vermutung. Mhm. Also ich meine, Haribo ist ja Bonn, ne? Also Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Und zumindest weiß ich, dass bei der Antilopengang die Professorendichte sehr hoch ist bei den Vätern dort. Und ich, also ne, sozusagen aus der Perspektive würde ich mal auf jeden Fall bei einer Band in Nordrhein-Westfalen gucken. Die Antilopengang käme in Frage. Ich weiß jetzt nicht, wo Crow herkommt. Wahrscheinlich kann man da in die Richtung gucken.
Antilopen denke ich natürlich eher an Aachen, aber die Richtung ist natürlich...
Ja, der eine ist aus Düsseldorf. Kolja ist aus Düsseldorf. Düsseldorf. Und dann ist ja Bonn nicht mehr so weit.
Das stimmt. Ja. Interessant. der Spur sollte man mal nachgehen. Du hattest noch Fragen zur Farbe Blau. Nämlich einmal gibt's eure Eltern haben Eintrag Blau bei Wikipedia. Habe ich auch mir im Internet erschlossen, das Wissen. Also wenn man bei Wikipedia intern verlinkt, dann erscheint ein blauer Link zu einer Seite, zu einem Eintrag, den es schon gibt, und ein roter Link zu einem Eintrag, der noch fehlt. Also ich habe keine Wikipedia-Seite. Wenn jetzt mein Kind mich verlinken würde als sein oder ihr Vater, dann würde der Eintrag rot sein.
Purple, ne? Ja. Ja. Also nicht direkt rot, ja, ich weiß, okay.
Und dann gibt's noch die andere Zeile mit blauen Haken. Ihr seid alles Nepo-Babys, Eltern blaue Haken. Und blaue Haken kriegt man wohl bei Insta für Profi-Profile. Das kann man sich wohl kaufen, aber davon weißt du mehr. Kann man bei
Twitter sich auch mittlerweile kaufen, ja. Genau, also das war mir klar.
Und also ein sehr schöner Diss-Track auf Rich Kids im Musikbusiness. Hat mir einfach gefallen und verbindet auch unser Thema ganz gut. Es geht um Ungleichheit und es geht um Ungleichheit in der Musikindustrie. Also ich habe, also er beschreibt einen Eindruck, sagen wir mal das lyrische Ich, wissen wir ja nicht, ob er auch über sich selber schreibt, steht auf einem Festival mit lauter MusikerInnen, die es geschafft haben und schaut sich so um, wer da so steht. Und das sind alles Nepo-Babys. Alles Leute, die nicht zufällig da gelandet sind und auch nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten, wegen ihrer musikalischen Skills, wegen ihrer Leistung, sondern weil sie auch Sohn von, Tochter von, Neffe, Nichte von sind, weil sie Leute kennen. Und dieses Zusammenspiel, das ist dann halt dann tatsächlich sehr, sehr soziologisch, sich anzuschauen, wie viel... Also so dieser Übergang von Ungleichheits- zu Gerechtigkeitstheorien. Also welche Ungleichheiten sind legitim? Ich stehe auf einer Bühne, die anderen stehen davor. Wenn ich besonders gut bin in meiner Kunst, dann habe ich wahrscheinlich auch das Recht oder würde es als gerecht empfunden werden, wenn ich auf der Bühne stehe und auch eine gute Gage kriege. Aber ein illegitimer Einfluss auf Ungleichheit wären so nach der meritokratischen Tirade eben, ich stehe da auf der Bühne, weil ich es kann, aber es gibt andere, die können es genauso. Ich kriege aber sehr viel mehr Gage und komme auf sehr viel größere Bühnen, weil ich eben Leute habe, die mich dorthin vermitteln können, weil ich ein soziales Kapital habe, das ich einsetzen kann, und das ist systematisch ungleich verteilt. Mhm. Also Kinder von sind sehr viel häufiger auf so einer Bühne, kriegen sehr viel häufiger große Gagen als Kinder von No Name.
Das heißt, er macht das in das, was im, also er macht das über das Musikbusiness, was wir aber relativ häufig auch jetzt in den Folgen jetzt dieser aktuellen Staffel besprochen haben, was eben bei Bildungsaufstieg sich auch immer wieder findet. Ne? Also da, wo Eltern schon irgendwelche Titel haben, ja, ist auch der Bildungserfolg sehr viel wahrscheinlicher. Und der macht das jetzt einfach zu einem beim Musikbusiness nochmal.
Ja.
Nochmal öffentlich.
Sehr richtig. Ich finde es verdammt relevantes und wichtiges Thema. Mir fällt dazu die Zeitjournalistin Anna Meyer ein. Die hatte ich mal eingeladen nach Rostock. Hat ein Buch geschrieben über ihre eigene Armutserfahrung und über ihre Aufstiegsgeschichte, Biografie, die sie hat, sozusagen aus einem Haushalt von arbeitslosen Eltern in ein Milieu zu kommen, wo man eben Hauptstadtjournalistin ist und in einer ganz anderen Sphäre sich so bewegt. Und die hat dann auch irgendwie geschrieben, naja, ich werde oft als Gegenbeispiel muss ich herhalten. Aber das ist doch, du hast es doch auch geschafft, also muss es doch gehen. Und es gibt doch hier irgendwie eine sowas wie Leistungsgerechtigkeit. Und sie sagt, es hilft gar nichts, ganze Bücher darüber zu schreiben, auf welchen Wegen und von welchen Zufällen es abhängig war, dass sie tatsächlich das bis in diesen Kreis geschafft hat. Und es ist so, so viel unwahrscheinlicher, dass ich hier vor dir stehe, als dass irgendjemand aus einer reichen Familie an der Stelle steht. Und am Ende bin ich noch als das lebende, also bin ich der lebende Beweis dafür, dass doch Leistung am Ende die ausschlaggebende Kraft ist und nicht soziales Kapital, Beziehungen Reichtum,
ja,
systematische Vorteile.
Ja, na dann, pass auf, dann schicke ich dir jetzt meinen Link rein. Ich glaube, dass das jetzt gerade richtig gut passt. Ich habe nämlich einen ganz ähnlichen Song. Grimm 104, Apache 207. Mit den Zahlen haben wir es heute.
Genau.
Quantitative Sozialforschung.
Was weißt du schon? Und was für ein grandioser Song. Es ist doch Wahnsinn. Das ist irgendwie so zum Niederknien. Ich find, da ist alles dran gut. Und wenn man dieses Video noch dazu anguckt, dann wird es noch mal besser.
Ja.
Das ist also phänomenal.
Es ist vielleicht für dich auch gar nicht so überraschend, weil ich glaube, ich habe dir diesen Song irgendwann mal geschickt und habe, ich weiß nicht, ob du den vorher schon kanntest, auf jeden Fall habe ich dir den geschickt und habe gesagt, das ist doch eigentlich Bourdieu in 3 Minuten.
Ich glaube, ich kenne den von dir. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den von dir hatte oder woanders her, aber er hat sich dann in mein Gehirn gefressen, genau. Da.
So wie die Ratten, die sich durch die Wände fressen.
Ja, und da brauchte ich auch 10-mal, um zu hören, um zu checken, dass es ja einerseits um die Ratten im sprichwörtlichen Sinne geht, die sich durch Wände fressen, die halt da sind, wo er lebt. Aber es fressen sich auch Ratten durch Wände, die es manchmal hier rausschaffen.
Ja, genau.
Also manchmal fressen sich Ratten durch Wände.
Genau,
also und da sind wir tatsächlich bei dem gleichen Thema wie
vorher. Es ist eigentlich alles drin, finde ich, was soziale Ungleichheitsforschung weiß und sagt. Es ist halt total schwer, also du musst dich durch die Wände fressen. So, die Bedingungen, in denen du lebst, wo du durch die Wände frisst, sind schlecht. Ja, also Ratten leben ja jetzt nicht unbedingt in guten Bedingungen. Du musst, es ist anstrengend, es sind dicke Wände, durch die du durch musst. Und wenn du es geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du doch aber wieder zurückkommst, sehr, sehr hoch. Also dass der Block, ne, also das ist ja in dem Video auch nochmal drin, dass der Block in dir bleibt und dass der Block dich auch immer wieder zurückzieht, dass du da nicht raus kannst. Das ist Bourdieu in Reinform, der sagt, das ist Distinktion, ja. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Es gibt Ebenen in der Gesellschaft, in denen du immer erkannt wirst als jemand, der nicht dazugehört, weil du bestimmte Sachen einfach nicht kannst, die hast du nicht erlernt, die hast du nicht inkorporiert. Und dann aber auch dieses also was sozusagen, was mich so am meisten kickt irgendwie ist, manch einer hat Glück, doch blickt nicht mehr hierher zurück. Neues Haus, neue Frau, neue Gegend, als hätte es uns nie gegeben. Ja, und das ist ja nochmal die Geschichte dann andersrum. Also die, die es dann tatsächlich schaffen, verlieren dann aber auch den Bezug zur Herkunft sozusagen. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu dem Grimm-Lied, würde ich sagen, weil Grimm kritisiert das ja, dass Leute so tun, als wären sie vom Block, aber eigentlich sind sie halt irgendwelche Nepos von irgendjemanden. Ja. Und soweit ich auch Apaches eigene Biografie kenne, alleinerziehende Mutter, tatsächlich aus dem Block sozusagen, und dann auch ein ziemlich kometenhafter, im wahrsten Sinne des Wortes, also kometenhafter Aufstieg in dieses Business, und wahrscheinlich auch jetzt auch so ein Hadern mit, bin ich eigentlich noch real? So, ja. Also ich habe auch tatsächlich, also bei mir ist es so, dass ich Apache immer als einer dieser Rapper, die durch Sexismus auffallen und viel Angeberei wahrgenommen habe, eigentlich nie wirklich wusste, wer das ist. Und der Schwedenurlaub letztes Jahr als Komet total durch die Decke gegangen ist. Und
war bei uns auch der meistgehörte Song in der Familie im letzten Jahr. Alle drei Kinder haben das immer wieder rausgeholt.
Und dann auf einmal komme ich auf diesen Song und bis dann dachte ich, okay, Apache hört sich irgendwie gut an. Und wenn man so ein bisschen in sein Werk reingeht, es geht immer wieder um dieses sehr viel Geld zu haben, sehr viel Status haben zu wollen. Ich muss an unsere Folge mit Aladin und Falani denken, ja. Man will raus. Und dann kommt da immer wieder so eine Songs rein, wie Was weißt du schon, wo man merkt, dass da schon, der macht sich schon Gedanken über das, was er da tut. Oder die Leute, die ihn produzieren, machen sich Gedanken. Also sehr gut produzierte Musik ja auch.
Lese gerade ein ganz spannendes Buch, was das eigentlich auch ziemlich gut auf den Punkt bringt, nämlich dieses Lehrbuch zu Klassismus, was Markus Gamper und Annette Kupfer geschrieben haben, jetzt veröffentlicht haben. Und da sind mir auch noch so ein paar Mechanismen jetzt wieder eingefallen, die ich da nachgelesen habe, die mir schon fast wieder weggerutscht sind. Als ich das Video gerade geguckt habe, wurde es nochmal so, also da kann man das tatsächlich anwenden. Also die reden zum Beispiel von Aufwärts- und Abwärtsklassismus, also dass man einerseits versucht, sich nach unten abzugrenzen, Abwärtsklassismus, ich versuche mich quasi über die anderen zu stellen und Werte, Normen, Kulturen, kulturelle Praxen und so weiter, von denen ich glaube, dass sie unter mir sind, ab. Aber es gibt auch Aufwärtsklassismus, was Sie beschrieben haben, vor allem, wir machen da so einen Exkurs gegenüber Eliten und Elitenfeindlichkeit. Und
ich meine, das...
Also man guckt, wie weit man das treibt.
Das Nepo-Baby-Lied ist ein Aufwärtsklassismus.
Würde ich auch sagen. Und auch, was in dem Apache-Song zum Ausdruck kommt, es gibt ja schon ein Stirnrunzeln über diesen studierenden Kumpel, der quasi fahnenflüchtig geworden ist. Und wo jetzt schon gefragt wird, ist ja noch true. Oder das, was du auch beschrieben hast.
Aber sie sind sich ihrer Sache auch sicher. Ne? Sie sagen ja, in 2 Minuten und dann ist er wieder der Alte. Also sie wissen, was stärker ist.
Richtig, ganz genau. Und das finde ich, das habe ich auch aus diesem Buch nochmal, irgendwie wird da sehr, sehr schön beschrieben, dass eben Distinktion irgendwie eine ganz wichtige Rolle spielt und eben auch Diskriminierung, erstmal im wenig wertenden Sinne von Unterscheidung, aber eben auch in Diskriminierung mit so einem wertenden Sinn, mit Abwertung von Praxen. Und man unterscheidet etwas und es gibt bestimmte Gruppen, da kommt nämlich so ein Herrschaftsaspekt mit rein, die haben die Macht, zu definieren, welche Praxis als anerkannt gilt. Die können auch sozusagen bestimmte Verhaltensweisen durchsetzen und in der Regel setzen sie ihre eigenen Verhaltensweisen als die allgemeingültigen durch, als die Norm. Und wenn man davon abweicht, heißt es nicht, dass man keine Kultur hat, dass man keine Art hat, sich auszutauschen, dass man nichts hätte, was nicht wertvoll wäre, sondern man hat nur eine Kultur, die im allgemeinen Gebrauch quasi nicht anerkannt wird. Und das ist dann das, was er am Ende sagt, naja, doch das, was der Blog uns beibringt, steht nicht in Büchern, Bruder. Also du hast doch gar nichts gelernt, du hast doch nicht einmal ein Buch in der Hand gehabt, sagt er am Ende da zu seinem Unikumpel. Und sagt er, darum geht's nicht. Ich habe sehr, sehr, also ich hab mehr gelernt als in einem Semester Universität wahrscheinlich.
Und ich finde, da steckt ja auch noch zwei andere Sachen drin, nämlich einerseits die aus meiner Perspektive auch ein bisschen berechtigte Kritik an so einer bildungsbürgerlichen Idee von dem, was wertvolles Wissen ist. Und was dann ja sozusagen on top nochmal draufsteht. Ich habe gerade Harald Welzer heute im Studio 9 im Deutschlandfunk gehört. Der war heute zu Gast. Er ist ja ein Sozialpsychologe. Hat ja lange Zeit auch Soziologie gelehrt und auch soziologische Forschung gemacht. Mhm. Der nochmal wieder dieses Thema aufgemacht hat von, wie sozusagen eine gebildete akademische Elite, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, auch den diskursiven Kontakt verliert zu den Leuten, also so polarisierte Gesellschaft und so. Ja, und auch da, glaube ich, steckt dieses Blockwissen ist entwertet. So, ja. Und das ist aber auch tatsächlich komplett entwertet. Also diese ganze Vorstellung davon, von in so vielen Debatten und Diskursen, diese Vorstellung davon, wir müssen denen jetzt erstmal das richtige Wissen beibringen, weil das, was sie zu Hause auf der Straße lernen, ist nicht das richtige Wissen, ja auch sozusagen ein Teil von so einer Bildungsidee ist. Und glaube ich, also aus meiner Perspektive auch dann Probleme in den Bildungsverläufen auch gestaltet. Ja, also weil sozusagen es relativ schnell klar ist, was man wissen muss, und einige passen sich an und andere passen sich nicht an. Und dabei aber auch die relevanten Dinge verloren gehen, weil ich zumindest glauben würde, dass Bildung vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn du gute Beziehungsarbeit machst. Und dann geht es eben nämlich nicht erstmal darum, irgendwie zu sagen, ach, du weißt das und das und das noch nicht, sondern erstmal zu gucken, ja, was weißt du schon? Ne? Also tatsächlich auch im Richtig. Sinne des Titels wieder, was weißt du schon? Also er hat ja schon was gelernt. Es gibt ein Alltagswissen, es gibt ein kommunikatives Netzwerk, was die miteinander haben. Die sprechen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander. Das ist ja auch in dem Video, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Kunstgriff ist, dass sie zwar den Song nicht mit Untertiteln übersetzen, aber die Dialoge am Anfang und am Ende mit Untertiteln untersetzen. So, ich weiß nicht, ob es ein Kunstgriff ist, wie sie das meinen, aber dass sie sozusagen deren Sprechen auch erstmal übersetzen müssen, weil vielleicht der geneigte bildungsbürgerliche Zuhörer,
der Arte-Zuschauer, der freut sich, genau, wenn er den Slang nochmal in Hochdeutsch.
Ne? Genau, also das steckt da irgendwie auch noch drin, ja, also und ja.
Nämlich, was ich eben gerade erst zum ersten Mal gesehen habe, passt eigentlich eher zur ersten als zur zweiten Staffel, ist, dass in diesem Video ja Racial Profiling thematisiert wird. Da gibt es eine Razzia, die eigentlich nicht dem Betroffenen, bei dem die Wohnungstür eingetreten wird, gilt, sondern denjenigen, die da drüber wohnen. Die Polizei, die da reinkommt, ist sich aber sehr sicher, beim Richtigen zu sein, weil sie hält ihm ein Foto von dem Gesuchten unter die Nase. Und es ist ja offensichtlich, das ist diese Person. Das ist aber nur eine Person des gleichen Phänotyps und der eigentlich Gesuchte wohnt eine Etage drüber. Also auch nochmal so eine Ebene, wo ich sage, was für ein grandioses Stück Musik und Kunst. Ja.
Also, was weißt du schon von Apache 207?
Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Du hast gesagt, gute Bildung und sowas nimmt Leute quasi in dem, was sie schon wissen, ernst. Und das macht aber gute Sozialforschung auch. Also gute qualitative Sozialforschung betrachtet ja Menschen, Personen, Gruppen als Expertinnen ihrer Lebenswelt. Und wenn sie wirklich gut ist, dann behält sie diese Perspektive auch bis zum Ende bei. Dass sie nicht wertet, dass sie nicht auf- und abwertet, dass sie nicht von einem vorgegebenen Gerüst quasi Dinge in Kategorien einortet, sondern dass sie versucht, die Komplexität von Lebenssituationen, von Milieus, von Personen in bestimmten Soziallagen, sozialstrukturellen Lagen eben zu beschreiben. Und wenn man als Forschender so etwas macht, dann ist man eigentlich auch ganz schnell geheilt davon, zu glauben, man wisse alles. Wenn man sich in ein anderes Milieu begibt, egal wo das jetzt schichtmäßig quasi vertikal angeordnet ist, merkt man immer sehr schnell, krass, ich könnte an der Stelle der Person, die ich hier gerade befrage, eigentlich nicht handeln. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich wüsste gar nicht, was ich tue, wenn ich morgens aufstehe, wie ich irgendwie durch den Tag komme, wie ich meinen Alltag organisiere. Da ist ganz, ganz viel Praxiswissen, was dazu gehört. Wie überlebe ich an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Stadt und so weiter.
Es gibt ja diesen schönen Song von Großstadtgeflüster. Du kannst ja nicht mal Feuer machen. Jetzt hast du irgendwie studiert und promoviert, aber du kannst nicht mal Feuer machen. Auch ein sehr schöner Song, den ich heute nicht mitgebracht habe, aber vielleicht ja du. Was ist denn dein zweiter Song?
Ich werde dir jetzt wieder meinen zweiten Link schicken, der wieder verschwunden ist. Nein, hier ist er. Und ich bin gespannt, ob du es schon kennst. Ich vermute ja.
Der Kapitalismus ist an allem schuld. Wir sind am Ende unserer Geduld. Wir leben eigentlich selber prekär. Wenn das mit der Wohnung nicht wäre. Wir müssen auch an das Alter denken. Die Eltern wollten es uns halt unbedingt schenken. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir thematisieren das ja selber manchmal. Von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Nervenschonung und zur ständigen Naherholung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung.
Nee, kannte ich noch nicht. Ist das eine von den Lassie Singers?
Ja.
Aber genau. Da war einmal kurz ein T-Shirt zwischendrin.
Christiane Rösinger, ein Teil der Lassie Singers, genau. Erkennt man auch ein bisschen an der Stimme wieder, die allerdings ein bisschen gealtert ist. Also sehr gut gealtert, finde ich, als Stimme.
Nee, kannte ich noch nicht. Toller Song. Ein sehr berlinerischer Song. Also da sehe ich sehr, sehr viel Berlin drin.
Ja. Berlin, vielleicht auch Hamburg, irgendwie so Großstadt mit einem großen Verdrängungs-, mit einem großen Mietenmarkt, auf dem sehr viel mehr Nachfrage als Angebot herrscht. Ne? Hm.
Sag doch mal, warum hast du den genommen?
Ja, ich habe den genommen, weil der gleichzeitig sehr, sehr platt ist und plakativ, aber auch so eine gewisse Tiefe hat und einen eigentlich was skandalisiert. Also es ist eigentlich ein Aufschrei von einer Person. Ich habe mal Christiane Rösinger im Interview auch darüber gehört, die sich tatsächlich keine Eigentumswohnung leisten kann, die sich immer als abhängig von ihrer eigenen Arbeitskraft, als Prekariat quasi im ureigensten Sinne sieht und gesehen hat und auch keinen Status erreicht hat durch ihre Arbeit, mit dem man jetzt irgendwie ein gesichertes Auskommen, eine gesicherte Rente oder sowas hat. Also nach wie vor sozusagen abhängig von dieser ganzen Ungleichheit zu sein. Und sie prangert das an, sie stellt das quasi an einen Pranger, dass es andere Menschen gibt, die sich diese Gedanken einfach nicht machen müssen, die nicht sich überlegen müssen, wie kriege ich morgen den Kühlschrank voll? Wie bezahle ich im nächsten Jahr meine Miete oder so? Und dann reden diese Leute das klein und da finde ich, wird dann der Song ganz, ganz feinfühlig. Stellt das, also macht das natürlich sehr, sehr, sehr viel mit Ironie, aber tatsächlich sagen ja Leute sowas. Naja, wir, dieser Mietmarkt und so ist das Allerletzte, wir sind nicht geboren für diese Hetze und so. Und die Eltern, die wollten es uns halt unbedingt schenken. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt sagen, nee, ich nehme die Wohnung nicht? Und da stecken ja auch ernste Probleme, also, oder das sind nicht nur Ausreden, das sind ja ernsthafte Sachen, die sich stellen. Verzichte ich auf ein Erbe? Wie sehr bin ich selber, also ich bin durchaus privilegiert von der Ungleichheitsstruktur, aber wie sehr bin ich selber in der Lage, dafür Verantwortung auch zu übernehmen? Oder wie sehr bin ich verantwortlich? Oder muss ich einfach nur dankbar sein? Die Eltern wollten es mir halt schenken. Oder kann ich das ausschlagen? Ist das überhaupt eine Idee, die denkbar ist? Wir leben eigentlich selbst prekär, wenn das mit der Wohnung nicht wäre. Und dieser feine Unterschied mit der Wohnung kann sich im Laufe einer Biografie zu einem sehr, sehr großen manifesten Unterschied steigern, wenn man krank ist, wenn man die Arbeitskraft nicht mehr reproduzieren kann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, Einkommen zu erwirtschaften und so. Dann sind die einen, die bleiben halt in ihrer Wohnung und die anderen ziehen an den Stadtrand oder sonst wohin.
Ja, ich finde, dass da so einige interessante Aspekte drin sind. Also Das, was du schon gesagt hast, dieses Feinfühlige, aber auch dieses, also da steckt ja eigentlich ein bisschen weiter drin, ich bin ja eigentlich links, aber trotzdem mache ich das, ne? Also dieses, der Kapitalismus ist an allem schuld, wir sind am Ende unserer Geduld, wir leben eigentlich selber prekär, hast du ja gerade schon gesagt. Also eigentlich eine linke Einstellung zu haben, dann aber doch rechts zu handeln, indem man dieses Erbe annimmt. Also das ist schon ein bisschen weniger unschuldig, als man vielleicht dann selber denkt, ja, so ein Erbe anzunehmen und diesen Vorteil anzunehmen, ist natürlich auch eine Handlung, die man tut und in der man dann eben, ja, kann man noch so oft sagen, dass der Kapitalismus an allem schuld ist. Hat man die Strukturen, diese Strukturen halt akzeptiert.
Ja, und oft gereichen sie einem, oder im besten Fall gereichen sie einem zum eigenen Vorteil. Genau.
Und ich finde noch den anderen Aspekt, der hat mich am stärksten angesprochen, tatsächlich. In anderen Ländern wohnt man ja auch nicht zur Miete. Da bist du auch ohne Eigentum die Niete. Das finde ich ein total krass interessant, weil da steckt ja ganz viel drin, was wir aus den letzten 35 Jahren Berlin-Diskurs, also in Berlin zumindest, ganz häufig hören. Das eine Argument ist, woanders ist ja der Eigentumsanteil viel, viel höher. Also ich weiß das aus Polen. Es gibt eben viel höheren Anteil an Eigentumswohnungen in Polen. Und
Frankreich auch.
Das kann durchaus auch bedeuten, eine Wohnung zu besitzen, aber tatsächlich auch trotzdem prekär zu sein. Das sagt noch lange nicht das eine was über das andere aus. Und da steckt ja noch was drin. Nämlich das Argument, was ganz oft gerade in Berlin gebracht wird, was regt ihr euch so auf? Also als ich vor 20 Jahren Wohnung gesucht habe in Berlin, was regt ihr euch denn so auf? Guckt ihr doch mal London, Paris oder München an. Ihr habt es doch noch gut. Mhm. So, das ist 20 Jahre her. Mittlerweile ist der Wohnungsmarkt in Berlin genauso wie in München und also mindestens wie in München. Ja, vielleicht noch nicht wie in London. Und da steckt dann auch drin. Also diese Kritik über die Zeit hinweg. Ja, und dann denke ich sofort an, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur soziale Ungleichheit, sondern eben auch Wohnungsmarktforschung. Und ich komme ja, ich würde sagen, aus einer gewissen Schule. Ich habe ja lange Zeit mit André Holm zusammengearbeitet, ein Kollege von mir, und mache ja auch selber Stadtforschung. Und das ist halt einfach, was dann sozusagen in diesem kleinen Nischenbereich seit 25 Jahren klar ist, dass das passieren wird. Also, dass Gentrifizierung viel zu häufig als ein kulturelles Phänomen diskutiert wird. Also viel zu häufig wird Gentrifizierung diskutiert im Sinne von, naja, aber wir wollen doch eigentlich eine Durchmischung und wir können doch jetzt den Leuten nicht sagen, dass sie nicht dahin ziehen sollen. Und wir wollen doch auch, dass das Viertel ein bisschen schöner wird. Das kann doch nicht so schlimm bleiben, wie es damals war. Ja, was ja auch schon mal erstmal eine interessante Aussage ist, zu Leuten wie mir, die in Friedrichshain aufgewachsen sind, denen zu sagen, denn damals, ihr wart irgendwie alle assi. Und es ist doch schön, wenn jetzt mal ein paar andere kommen, die ein bisschen was anderes herbringen. Das wird so oft so kulturell diskutiert, aber Gentrifizierung spricht über ökonomische Bedingungen. Es geht eben nicht um eine kulturelle Frage, sondern es geht um eine ökonomische Frage. Und Sozialforschung wusste schon sehr früh, dass das ökonomisch schlecht ausgehen wird für alle die sich die Mietpreise nicht mehr leisten können. Und wir sind weit über diesen Punkt hinaus, also ein bisschen wie beim Klimawandel, habe ich manchmal das Gefühl, weit jetzt über den Punkt hinaus, wo man eigentlich noch umsteuern könnte. 18% Mietsteigerung im letzten Jahr in Berlin. Ich wüsste nicht, welcher Lohn so sehr gestiegen ist in dieser Zeit. Ja.
Aber was sagst du denn konkret zu Leuten, die ich hier oft erlebe, auch in meiner Umgebung? Also ich wohne in einer sehr stark segregierten Stadt in Rostock und hier sagen oft Leute, naja, das wäre doch aber gut, wenn wir jetzt ein bisschen Wohnraum auch für privilegiertere Schichten in den segregierten Stadtteilen schaffen, dann entsteht doch diese Durchmischung.
Ja, das ist ein Grundlagentext, Grundkurs Sozialstruktur an der Humboldt-Universität, zweites Semester, haben wir lange Zeit als Grundlagentext gelesen, der Mythos der sozialen Mischung von André Holm und, glaube ich, Matthias Berndt ist Mitautor, die das sehr gut aufzeigen können, dass das zwar ein hehrer Ansatz ist, aber dass es so gut wie nicht funktioniert. Also, weil dann sind wir nämlich wieder auch bei dem Apache-Song. Und auch bei dem Grimm-Song, aber vor allen Dingen bei dem Apache-Song. Soziale Mischung bedeutet auch, dass Leute mit Ressourcen kommen, die dann irgendwann darüber entscheiden, auch was legitim ist in diesem Stadtteil. Mhm. Und sie ziehen neue Leute an, die dann wiederum entscheiden, was legitim ist. Und soziale Mischung sorgt fast, also sozusagen der Zuzug von Leuten, die es sich leisten können, höherpreisigen Wohnraum zu nehmen, sorgt fast immer dazu, dass weitere Leute nachziehen, die sich auch höherpreisigen Wohnraum leisten können. Und das sorgt fast immer zur Verdrängung von den niedrigpreisigen Wohnraum. Ich habe das ganz praktisch erlebt. Ich bin ja als quasi Pionier einer Gentrifizierung nach Lichtenberg gezogen. Vor 2008 sind wir da hingezogen und wir waren quasi die Pioniere. Wir haben dort ein Hausprojekt gemacht und unser Projekt hat so funktioniert, dass wir gesagt haben, wir ziehen dort ein, wir wollen kein Eigentum schaffen, sondern wir wollen, dass die Leute dort zu guten Preisen in einem ökologisch sanierten Haus, selbstverwaltet, mit Nachbarschaftsgarten und allem drum und dran wohnen. Wir waren aber die Pioniere. Wir haben ganz, ganz viele Leute nachgezogen, die aus Friedrichshain sich die Wohnung nicht mehr leisten konnten und deswegen dann nach Lichtenberg gezogen sind und dann aber in die Wohnung eingezogen sind, wo sie als Nachmieter 100 Euro mehr gezahlt haben als die Vormieter und dafür gesorgt haben, dass sich die Preisspirale entwickelt. Also ne, wir waren jetzt nicht die, die die höherpreisigen Wohnungen geschaffen haben, aber wir waren die Pioniere, die das Viertel attraktiv gemacht haben, um dann den Immobilienmarkt Gründe zu geben, die Preise zu stärken. Das ist der Weitling-Kiez.
Und zwar habt ihr das Viertel nicht attraktiv gemacht für diejenigen, die dort schon lebten, oder für die Angebote
geschaffen. Das war unser Ansatz.
Vielleicht versucht. Aber attraktiv für eigentlich andere Ziele.
Genau, das war der Ansatz, aber der Kapitalismus war stärker als wir.
Das ist aber genau das.
Das ist das Dilemma,
an dem Punkt, genau das ist immer meine Antwort, wenn ich das gefragt werde. Wenn ich sage, naja, Segregation, soziale Benachteiligung löst man nicht unbedingt dadurch, dass man zu den Segregierten jetzt noch eine andere Gruppe ansiedelt und versucht, künstlich durch Mischung herzustellen, sondern indem man sich um die Probleme der Leute kümmert und um die systematischen Ungleichheiten, die Benachteiligung, eben die unterschiedlichen Zugänge zu Arbeitsmarkt, zu Gesundheit, zu Wohnen, zu einfach allem, was sozusagen zu Lebensverhältnissen gehört, die einem Standard in unserer Gesellschaft entsprechen. Ja. Und diese Benachteiligung muss man angehen. Und das macht man nicht, indem man Wohnraum für die privilegierte Gruppe aus meinetwegen der Innenstadt auch dort jetzt schafft. Ja. Das ist nicht Politik im Interesse der benachteiligten Gruppen.
Genau. Soll ich noch meinen letzten Song mitbringen? Ja. Also wir haben jetzt eigentlich sehr schön. Wir haben mit Grimm haben wir einen großen, also haben wir vor allen Dingen nochmal auch zu Aladin im Falani einen Anknüpfungspunkt auch nochmal gefunden. Also zu unserer vorherigen Staffel. Mit Apache haben wir jetzt Bourdieu. Heinz Bude spricht auch ganz oft über Bourdieu. Mhm. Jetzt haben wir nochmal soziale Ungleichheit und Wohnungsmarkt. Also wir reichern so ein bisschen an. Ich habe jetzt noch einen Song, den habe ich mir tatsächlich wegen der Stefan Lessenich-Folge ausgesucht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe es auch in der Folge schon, habe ich diesen Song schon erwähnt. Und ich schicke ihn dir jetzt rein. Warte.
Ich habe noch keine Ahnung, was du mir jetzt schickst. Lange nicht mehr gehört. Dann zu Tode erschrocken vor dem N-Wort, wo man auch dann merkt, okay, krass, manche Dinge verändern sich doch. Ja. Also wenn es unsere Wahrnehmung ist, irgendwie, das wäre mir wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht an dem Song aufgefallen.
Naja, Hans Söllner, ne, den haben wir ja auch mal interviewt, wir beide, und haben ihn sogar besucht. Der arbeitet mit dem Wort ja genauso in den 80ern.
Ja.
Ein Song, ja, aus dem Song Mitte der 80er, ich glaube irgendwie 84, 86, ja. wirklich alt. Und ich musste halt bei der Folge mit Stefan wirklich an diesen Song denken, weil Stefan ja auch sehr stark diese globale Ungleichheit betont. Mhm. Ja, und wir haben auch heute wieder, wir haben sehr viel über soziale Ungleichheit in Deutschland gesprochen. Wer kann sich eine Wohnung leisten? Wer kann sich eine Wohnung kaufen? Wer kann eine Wohnung mieten? Distinktion als Thema, ja, also wer hat kulturelle Macht? Und also ich finde es schon ein starker Text, zu sagen, ja, und dann guck mal, was aber echte Armut tatsächlich bedeutet und wie wir auch davon profitieren, von der Armut, jetzt in dem Fall in Afrika. Also es wird ja als Afrika benannt.
Auch völlig undifferenziert, genau. Ja, genau. Aber das tatsächlich, genau, also er zeigt zum einen, wie sich das Sprechen über bestimmte Phänomene auch verändert hat. Ich denke, auch zum Guten verändert hat, dass man mehr differenziert und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein sehr, sehr ebenso relevanter Song wie heute, wie damals. Also das glauben die ja selber nicht, dass es hier um Glück und Pech geht. Ne? Also klar ist der Zufall der Geburt, der hier als Glück und als Pech etikettiert wird. Und in dem Fall ist es natürlich Glück und Pech. Aber es wird ja eine Ungleichheit rausgestellt, mit der man, wenn man das hört, ganz und gar nicht zufrieden sein kann. Und die ist ja dann eben nicht mit Glück und Pech zu erklären, sondern durch Herrschen und beherrscht werden durch soziale Mechanismen.
Ja, genau, ja. Es ist schon, die Geburt selber ist Glück oder Pech. Also wir hatten diesen einen Song von Lamar, glaube ich, hieß der Lamar. Martin hat den mitgebracht, wo er sagt, hast du echt toll gemacht, bist ein echt guter Patriot, hast einfach Glück gehabt, dass deine Eltern hier gefickt haben. So. Und das ist natürlich tatsächlich, also das ist in erster Linie erstmal pures Glück, dass die beiden Menschen, die uns erzeugt haben, das hier getan haben. So, ja. Oder in unserem Fall ja in der DDR getan haben. So, ja. Und dann kommen noch andere Aspekte hinzu. So, zu diesem Pech gehabt, kommt dann irgendwie sowas wie, naja, okay, Glück gehabt, dass wir am Ende dieses Staates geboren wurden, weil dadurch haben sich ein paar Sachen zum Besseren für uns gewendet. Und das, da würde ich sagen, also da würden die nicht von abgehen. Aber ich finde das schon auch gut, weil sie das auch selber in dem Song einbringen, zu sagen, ja, aber dabei bleibt's halt nicht, ne? Weil wer sehr viel erntet, hat bestimmt auch sehr viel ausgesät. Wie sich soziale Ungleichheit auch immer wieder, also in dem Fall ja globale Ungleichheit, auch immer wieder reproduziert. Also einerseits reproduziert durch Ausbeutung und dann aber eben, naja klar, wer in Wohlstand, Frieden und Sicherheit lebt, der kann halt Lebensqualität steigern und bessere Lebensqualität sorgt für noch mehr Lebensqualität.
Genau, wer Kapital hat, kann das gewinnbringend anlegen und daraus noch mehr Kapital machen. Ja. Wer nichts zu sehen hat, ja, absolut, das ist eine sehr marxistische Perspektive, aber die hier auch total einleuchtend ist.
Ja. Und ich meine, ne, es ist ein Song aus den 80ern und ich glaube, es ist auch ein Song, der stark in so eine allgemeine bildungsbürgerliche Zeit hineinfällt, wo es Spendenaufrufe im ZDF gab und wo es Miseroa und sowas alles sich gegründet haben, und das sozusagen zum guten Ton gehörte, dann an die damals nannte man es Dritte Welt zu spenden, und auch diese Bilder von Kindern, also auch bis heute, glaube ich, sehen wir das in Werbung, ich glaube, ich gucke zu selten diese Fernsehsender, aber auch heute gibt es ja noch diese Werbung, wo man dann diese hungernden Kinder sieht und na, was ja auch ein bisschen so eine Patronizing-Art von Spenden ist. Und dann sitzt man zu Hause und dann ist man ergriffen groß zu Weihnachten und dann spendet man. Also so ein bisschen kommt es aus dieser Zeit, aber trotzdem bleibt der Song aktuell gleichzeitig, weil auch während wir diese Aufnahme machen, also heute ist der 6.5., aber es kommt am 10.5. raus. Wir wissen noch nicht, was in Rafah passieren wird, wo jetzt gerade ganz aktuell Menschen evakuiert werden und wir einfach nicht wissen, was passieren wird. Also dieser Hunger, der existiert weiter und der ist teilweise näher dran an uns, als wir glauben. Und den Song würde man, glaube ich, anders machen, aber die Themen bleiben eigentlich gleich. Ich glaube, die singen den auch nicht mehr, Bruder.
Nee, würde ich ihn auch nicht empfehlen, weil ich finde ihn wirklich überholt, was die was das Zeichnen von Armut, in dem Fall hier von dem, was sie Afrika nennen, ausmacht. Also das würde man heute nicht mehr so machen. Das macht selbst Brot für die Welt oder anderen Hilfsorganisationen nicht mehr, dass sie so Elendsbilder, also oder weniger, dass sie so Elendsbilder verwenden. Also wie wird denn dieses Afrika hier bezeichnet? Verbrannte Erde, dürres Land, dann gibt es hier irgendwie Kinder wie Sand an Meer, die meisten gibt es nicht lang, dann gibt es so Wasserbräuche, die irgendwie, also da werden so ein paar Farbflecken an die Wand gemalt, die ein sehr einfaches Klischee, ein rassistisches Klischee, würde ich auch sagen, von denen, die wir Afrikaner nennen, also in dem Song jetzt quasi, gemalt wird. Das würde heute keiner Kritik standhalten. Da würde man sofort sagen,
aber ich glaube wirklich, dann guckst du zu wenig ZDF und RTL und auch BBC, weil ich also diese Werbespots immer noch so kenne. Also diese Werbespots für, keine Ahnung, irgendeine Hilfsorganisation immer noch so kenne. So ein bisschen anders. Ne? Ein bisschen anders, aber dass dieses Bild immer noch gezeichnet wird.
Das lässt einem ja auch dann natürlich, also das lässt einen erschaudern und man kriegt so Mitleid, aber es einem geht es auch, also man fühlt sich dann trotzdem, also es ist so ein wohliges Erschaudern, also ich bin gebildet, ich bin gut ernährt, ich bin in einer Gesellschaft, in der es kultiviert zugeht, ich bin auf dem Teil der Erde, der ganz klar die Norm ist und für das da unten haben wir keine Beschreibungen, also da wird ja nichts, also das wird ja nur Elend beschrieben. Also man ist arm und sonst nichts mehr, wie Simmel sagt. Das ist also gut, vielleicht gibt es bestimmte Orte, die ich nicht kenne, an denen das tatsächlich noch weiter auch so dargestellt wird. Im soziologischen Sprechen oder so würde man, glaube ich, hochkantig rausfliegen von jedem Kongress.
Ich zu Recht. Also, ich habe jetzt so schnell Ja gesagt und dann frage ich mich, ob das so standhalten würde. Ich habe, ein Kollege von mir hat gerade erst letzte Woche oder vorletzte Woche bei uns einen Vortrag gehalten. Ich bin in der Migrationsforschung gerade tätig und es ging um Autoethnography of a Migrant Researcher. Und er hat sozusagen selbst als Migrant Researcher sich mal damit auseinandergesetzt, wie Zuschreibungen gegenüber ihm als Migrant Researcher, also jemand, der selbst migriert ist, funktionieren. Es geht ja sehr stark darum, dass ihm Expertise zugeschrieben wird, weil er von dort kommt, also aus einem bestimmten Land kommt, wird ihm Expertise zugeschrieben. Ihm wird immer diese Expertise nicht zugeschrieben, weil er dazu forscht. So. Und und jetzt könnte man das auch zum Thema soziale Ungleichheit nochmal denken. Und dann kann man sich ja fragen, wie viel auf Soziologiekongressen. Ich war noch nie auf einem internationalen Soziologiekongress. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Ich noch nie. Ich war mal auf einem internationalen Geografiekongress, also so, wo auch sehr viel Humangeografie stattfand. Afrika kam nicht vor. Es gab so gut wie keine Forschenden aus einem afrikanischen Land. Was auch ganz viel damit zu tun hat, dass diese Kongresse so teuer sind, dass es einfach auch eine Frage von den Ressourcen ist, es war in Denver, in den USA, ob ich daran teilnehmen kann. Es gibt auf einigen Kongressen jetzt so Fonds, wo tatsächlich dann eben gefördert werden soll, dass Leute anreisen können, die eben nicht so wie jetzt wir hier in Deutschland oder in den USA, wo wir so eine Förderung bekommen, um da hinfahren zu können. Und dann bin ich mir am Ende dann doch nicht so ganz sicher, ob es nicht doch auch so ein bisschen so ein, dann sitzt man da in Denver und spricht halt in der Geografie, macht dann Forschung in, keine Ahnung, Indonesien. Und dann sitzt da aber auch niemand, der irgendwie, also dann entstehen, glaube ich, doch auch, also wir sind vorsichtiger, ich sag mal jetzt wir, es gibt eine größere Vorsicht, es gibt eine größere Awareness, es gibt eine größere Selbstreflexion. Aber ich glaube jetzt, dass ich sagen würde, dass man in der Soziologie schon weg ist, komplett von so exotisierenden Bildern. Ich glaube auch in Bezug auf Armutsforschung, glaube ich auch. Also jetzt auch Armutsforschung in Deutschland ist dann, wäre ich mir jetzt nicht so 100%, also ob man rausfliegt, wäre ich mir nicht so sicher.
Mhm. Ah, gut, ja. Setzen wir da mal ein Fragezeichen
hinter. Ja. Und ich würde sagen, das war es dann auch mit sozialer Ungleichheit, Staffelfinale.
Wir enden mit einem Fragezeichen.
Wir enden mit einem Fragezeichen und wir starten ab nächsten Monat mit einem noch größeren Fragezeichen, denn wir haben uns als drittes Thema Demokratie als Oberthema ausgewählt und wir werden uns Forschende zum Thema Demokratie einladen.
Genau, ich bin sehr gespannt. Also an Relevanz ist es, glaube ich, nicht zu überbieten in diesem Wahljahr mit den vielen Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, die gerade schon quasi in der Anbahnung sind. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Musik auch, ob sich die verändert. Ob da einfach auch nur Ungleichheitssongs kommen, die irgendeine Ungleichheit thematisieren als politisches Problem und als Problem des Zusammenhalts oder sowas. Oder ob es bei Demokratie nochmal eine andere Art von Musik gibt, die uns da mitgebracht wird.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Man muss vielleicht sagen, wir haben uns das nicht ausgedacht, dass Demokratie das nächste Thema wird, weil wir wussten, dass Wahljahr ist, sondern als wir hatten es ja vor einem Jahr, wir sind jetzt ein Jahr alt, vor einem Jahr haben wir überlegt, wir machen erst die ganze Migration, dann soziale Ungleichheit, dann Demokratie. Also da haben wir noch gar nicht dran gedacht, dass das jetzt aber tatsächlich sehr gut passt. Also weil die erste Folge kommt dann einen Tag nach der Europawahl und der Kommunalwahl heraus, nach den Kommunalwahlen. Und wir werden quasi jetzt mit unserer Musik und unserem Podcast die Zeit bis zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen begleiten. Und das meinte ich mit dem großen Fragezeichen, weil wir tatsächlich einfach vor sehr, sehr großen Fragezeichen stehen, was dann, also erstmal hoffen wir, also gibt es eine große Hoffnung, dass sich noch ein bisschen was dreht an den Wahlumfragen. Aber dann kommt eigentlich, aber nach den Wahlen wird das große Fragezeichen kommen, nämlich die Frage, wer kann jetzt eigentlich mit wem koalieren? Und inwieweit, ne, geht das jetzt weiter mit der Demokratie hier in diesen Bundesländern? Ja.
Und was bedeutet das auch für die Menschen, die vor Ort einfach aktiv sind, ehrenamtlich, politisch, was auch immer? Wie ändert sich die Situation für die Zivilgesellschaft auch, wenn politisch, ja, vielleicht sich der Wind etwas gedreht hat?
Der Wind, der sich dreht, da gibt's auch einen sehr guten Pur-Song. Bis der Wind sich dreht. Ein Song aus Anfang der 90er über.
Scorpions-Song, aber Pur hast du.
Nee, bis der Wind sich dreht, Anfang der 90er, ein Song über den aufkommenden Rechtsextremismus in Deutschland. Den man auch heute nicht mehr so machen würde, weil da durchaus. Den ich aber immer noch sehr, sehr gut finde, den ich mal bei Radio Fritz sogar mitgebracht hatte für mein Mixtape. Wir haben einen ersten Gast uns eingeladen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Rosa Butsch von dem DZIM-Institut. Und ich bin total gespannt, was sie mitbringt. Sie beschäftigt sich mit Demokratie, mit Rassismus und auch mit der Frage, der kurdischen Frage in der Türkei, vor allen Dingen, aber auch Irak und Syrien. Und ich glaube, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da auch Musik kommt, die wir bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber wir werden sehen.
Ja.
Und bis dahin, ich mache das auch noch in die Shownotes. Und zwar gibt es einmal den Melting Pot. Und im Melting Pot, so heißt der Podcast, ein wunderbarer Podcast.
Da warst du auch schon mal zu Gast.
Ne? Da war ich auch selber schon mal zu Gast, aber darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass dort in der Folge vom 15. Juni war Seçkin Söylemiş zu Gast und der hat ein Musikspecial zum Anadolu-Rock mitgebracht. Der hat Songs des Anadolu-Rock mitgebracht, was so linker, punkiger Rock'n'Roll aus der Türkei der 60er und 70er Jahre ist.
Ach.
Total tolle Folge. Die könnt ihr euch anhören. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast, den schreibe ich in die Shownotes, den habe ich gerade vergessen. Aber ich werde den in die Shownotes schreiben. Also ihr könnt bis dahin auch mal bei zwei anderen Podcasts nachhören zum Thema. Und dann kommen wir am 10. Juni mit unserer ersten Demokratiefolge.
Sehr schön.
Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Frühling.
Dankeschön. Dir auch, lieber Daniel.
Bis dann.
Sehr schön. Bis bald.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.